Wer im Wind besser spielen will, muss im Wind üben.
Und spielen Sie nie einen Schlag, den Sie im Training nicht vorher ausreichend geübt haben.
Da ist er endlich. Der wirklich wichtige Podcast für alle Schönschwinger, Hacker oder Möchtegern Hacker. Für alle Golffreaks und allen Liebenden dieses unglaublichen Spiels. Seid ihr bereit für verrückte Erlebnisse, echte Anekdoten, angeberischem Golffachwissen und tollen Techniktipps, die euer Spiel im Nu auf neue Höhen katapultieren? Dann nichts wie los. Hier sind sie. Zwei Berliner Brüder und beide Golf-Professionals. Florian und Steffen Zunker. Wir wünschen viel Spaß beim Golf-Podcast mit Zunker und Zunker.
Hi Steffen, Grüße nach Münster.
Moin Flo.
Wir werden heute ein spannendes Thema besprechen, ja. Nämlich Taktik soll es geben auf einer Golfrunde.
Taktik, ein nicht zu vernachlässigender Punkt, ja, mhm. Der entscheidende Bedeutung oder aufs Ergebnis hat, das vielleicht erreicht werden kann.
Ne? Ja,
und mit einer guten, also mit einer guten Taktik zumindest. Ne?
Ja, wenn wir überhaupt von Taktik bei manchen sprechen können, das hört sich jetzt gemein an, aber viele gehen ja eigentlich immer auch. Ich mag jetzt nicht das Wort planlos, aber sie überlegen auch nicht viel. Und es geht oftmals immer nur darum, den Ball so weit wie möglich nach vorne zu dreschen und egal was für Gefahren dort vorne lauern, dann das kann einen natürlich ganz schön stark in die Bredouille bringen.
Auf jeden Fall, ja.
Was für Arten der Taktik haben wir, Steffen?
Naja, also grundsätzlich gibt es mal zwei Arten von Taktik. Das eine ist so eine Makrotaktik oder ein Makroplan. Das beschreibt quasi den Plan oder die Taktik für die gesamte Runde. Also alles, was ich mir für diese 18-Loch-Runde, die ich jetzt zu spielen habe, vornehme. Zum Beispiel, sagen wir mal, ich will heute keinen Putt zu kurz lassen oder so. Ja? Oder ich möchte keinen Ball verlieren. Also mal ganz banale, simple Dinge. Und dann gibt es die Mikrotaktik oder den Mikroplan. Und das ist dann das, wo du dann bei jedem Schlag gucken musst, was machst du jetzt? Was sind deine Überlegungen? Also einmal den großen Plan für die ganze Runde und einmal eben für jeden Schlag. Mhm. So kann man das erstmal unterscheiden.
Mhm. Ja, manche würden dann auch, wenn sie Makro- und Mikroplan nicht kennen, sagen, okay, Makroplan ist jetzt eher die Strategie.
Ja, genau. Ne?
Und ja. Mikro ist halt dann die Taktik für den jeweils einzelnen Schlag als auch jetzt für ein Loch quasi. Ne?
Ja, also wenn du eine 100 Schlägerrunde machst, ne, dann hast du 100 Mikrotaktiken. Ja, ja, so ist es ja. Ne? Und da musst du halt jedes Mal überlegen, was du machst. Und das wird eben vor der Runde festgelegt. Und zum Beispiel so einen Makroplan kann man auch ganz einfach gestalten, indem man sich zum Beispiel die Scorekarte zur Hand nimmt und mal die Schlüssellöcher markiert. Also sagen wir mal besonders schwere Löcher oder vielleicht auch die Scoring-Löcher, die etwas leichter zu spielen sind für manche Spieler oder die Par 3s markieren. Mhm. Ja, für viele höhere Handicapper ist es ja so, dass die Par 3-Löcher am Anfang ja immer die leichtesten sind. Weil sie einfach kürzer sind. Ja? Ja. Und dann sagen sie, oh, dieses lange Par 5, später dreht sich das ja komplett um, dass die Par 3s ja viel schwieriger werden.
Ne? Ja, ja,
also abhängig von der Länge, abhängig von der Länge. Ja, ja, abhängig von der Länge.
Ja, ja, die Leute müssen scoren. Genau. Ja, und sagen, okay, oh, jetzt habe ich an dem Par 3 habe ich keinen mehr vor, ne? So nach dem Motto. Und dann entsteht schon wieder so ein bisschen Pressure. Ja, also sich auch, du hast ein gutes Beispiel eben genannt, mit so vor der Runde sich mal die Löcher angucken. Gerade erst recht, wenn man nicht wirklich einen Platz auch kennt, einen fremder Platz, Einspielrunde machen, okay, alles schön und gut, aber ich habe auch Mannschaftsspieler, die gehen dann wirklich auf Google Earth und gucken sich einen Platz von oben an und den kann man auch mit wunderbaren Werkzeugen dann sich selber auch ausmessen.
Ne? Ja, die vermessen, es gibt wirklich Leute, die sitzen vom Computer und haben die Weltkarte auf und zeichnen sich ihre Schläge in die Runde ein. Also die wissen, mein Abschlag ist 200 Meter, dann messen die das aus, da gibt es so Tools, mit denen kann man das machen und dann sehen die, wo landet dieser Ball. Und dann können, dann legen die sich eine Strategie zurecht. Gibt es auch übrigens auch eine schöne Trainingsmethode, ist einfach mal 18 Loch durchzuspielen. Auf der Driving Range.
Ja, natürlich. Natürlich, ne? Na klar. Ja, obwohl das ja auch schon ein bisschen ins Mentale abdriftet, aber so eine Mischung aus Mental und Taktik finde ich, find ich gut.
Ja. Aber weißt du, die 17 Mal, wie wir in der letzten Folge hatten, 17 Mal ist Eisen 7 darunter, machst du ja im Spiel auch nicht. Mhm. Und so mal überlegen, wie spiele ich jetzt was, das kann schon mal helfen. Aber gehen wir mal weiter, pass auf.
Ja.
Also jetzt kommst du irgendwie an Loch 1.
Ja.
Na? Mhm. Und weil du so vorhin so schön gesagt hast, wer im Wind spielen will, muss im Wind trainieren. Oder wer im Wind bestehen will, muss im Wind trainieren. Mhm. Ich meine, bevor es losgeht, muss man ja auch erstmal so ein bisschen die Gegebenheiten checken. Was ist denn das für ein Tag? Was ist denn da los heute, ne, oder?
Ja, natürlich. Wie sind die äußeren Bedingungen? Die kannst du ja nicht beeinflussen. Ne? Also wie habe ich geschlafen? Wie habe ich gefrühstückt? Wie ist meine Laune? Ja? Mhm. Wie bin ich muskulär unterwegs? Wie war mein Warm-up auf der Driving Range? Ne? Das sind ja alles Dinge, die eine Rolle spielen.
Was habe ich denn für einen Flight-Partner?
Ja, Mitspieler ist auch großartig. Hat mal eine Dame zu mir gesagt beim Spielen, ihre Hose stört mich.
Ja. Ich habe mal mit einem gespielt.
Ich sag, wieso?
Ja.
Die raschelt so.
Ja, ich habe mal gespielt. Ich weiß gar nicht mehr. Deutsche Golflehrermeisterschaft 1996, Semlin am See, in deinem Laden. Weißt du da, wo du jetzt bist? Ne? Mhm. Da sagt er zu mir, kannst du mal, wenn ich schlage, die Hand aus der Hosentasche nehmen? Ich sage, was ist mit dir los? Da sagt er, ja, vielleicht klappern ja die Tees in deiner Hose. Ich habe gedacht, die fallen vom Glauben ab. Ja. Also da war dann schon am ersten Loch gleich mal die Stimmung überragend. Ja. Aber machen wir weiter.
Ja, also wir sind am Abschlag. Also Wetterbedingungen, Windbedingungen, Temperatur, ganz wichtig. Hat auch einen enormen Einfluss auf Schlaglänge.
Ja,
kann man nicht vergessen. Auch taktische Entscheidungen.
Jahreszeit natürlich auch, ne?
Ja.
Du hast natürlich ganz andere Rollverhältnisse abhängig von der Jahreszeit. Jetzt, so im Frühjahr, wir hatten einen nassen Winter, also zumindest hier im Münsterland hat viel geregnet. Ne? Mhm. Da spielst du eigentlich nur Carry-Golf, also der Ball bleibt da liegen, wo er landet. Mhm. Und im Sommer, wenn es knüppelhart ist, dann rollen die natürlich weiter. Das musst du auch mit in die Berechnung mit einbauen.
Ja, oder kannst du ja vielleicht auch mal mit dem Loft beim Driver spielen.
Mhm.
Weißt du?
Ja.
Dass du sagst, okay, hast keinen Roll, brauchst ein bisschen mehr Carry, brauchst vielleicht einen höheren Lounge mit dem Driver. Ne?
Mhm.
Oder hast halt knochentrockenes Fairway, wie vor 2 Jahren, diese trockenen, heißen Sommer. Ne?
Ja.
So, dann rollst du, dann schraubst du mal einen Loft ein bisschen runter. Auch eine großartige Idee, in die man vielleicht mal in seine Überlegungen mit reinnehmen kann.
Auf jeden Fall. Dann tiehst du den auf, gehst auf den Abschlag, ne?
Mhm.
Sagen wir mal, ganz normales Par 4 am Start, Durchschnittslänge, nicht zu lang, nicht zu kurz. Jetzt hast du rechts Wasser, rechts noch ein Bunker, der dann irgendwann mal kommt.
Mhm.
Und wo tiehst du denn dann auf?
Ja, gehen wir mal jetzt, reden wir mal über jemanden, der ein bisschen länger Golf spielt. Ich finde ja, die spielen ja alle nicht besser, die haben nur früher angefangen.
Ja, genau.
Der ein bisschen länger spielt und der quasi auch so ein bisschen seine Flugkurve kennt, ne?
Da kommen wir nämlich, das ist nämlich, Entschuldigung, wenn ich da nochmal reingehe.
Ja.
Das ist nämlich überhaupt erstmal Teil 1 der Überlegung. Du musst dein Spiel kennen. Verstehst du?
Ja,
also
ja,
wenn du, nochmal zurück, die erste Bahn ist jetzt ein 90 Grad Dogleg links.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und du bist einer, der einen Jahrhundertslice jedes Mal haut, ne?
Mhm.
Dann hast du schon erstmal Probleme.
Ja, da solltest du vor allen Dingen halt auch nicht links aufteen, nicht?
Also ja, genau.
Ja, weil wenn du vielleicht links auch noch eine Baumgruppe hast, dann bringst du die ja natürlich als Slicer, wo dann, oder vielleicht sogar als Pulsslicer, wo er noch mehr links startet und rechts wegdreht, dann noch mehr ins Spiel. Also so.
Cool.
Also du solltest deine Flugkurve kennen, quasi so deine eigenen Fähigkeiten halt auch kennen und die dann natürlich auch dementsprechend taktisch auch nutzen. Also als Fader rechts aufteen. Und als Draw meinetwegen links aufziehen.
Ja. Grundsätzlich kann man allerdings sagen, wenn rechts eine Ausgrenze ist, dann tieht man den Ball rechts auf.
Mhm.
Und dann schießt man den etwas links rüber. Und das kann man ganz einfach feststellen. Man stellt sich auf eine Seite des Abschlages, guckt in die Bahn nach vorne rein.
Mhm.
Und dann läuft man mal von der ganz rechten Abschlagmarkierung zur ganz linken rüber. Und dann guckt man, Mensch, welche Seite öffnet sich jetzt eigentlich besser oder mehr? Ne?
Mhm.
Und da kann man super erkennen, wo man den aufziehen muss. Ja, also dieses, also manche machen das ja so, die stehen da mit den Füßen sogar außerhalb der T-Box, nicht? Und haben dann zwischen Ball und Füßen diese Abschlagmarkierung, um einen noch besseren Winkel für ihren Schlag zu bekommen.
Natürlich.
Na klar. Wenn links Wasser ist, wird links aufgetiet. Wenn rechts aus ist, wird rechts aufgetiet. Und dann spielt man immer von der Gefahr weg. Das ist mal so eine ganz vereinfachte Grundregel. Ne?
Total, total. Aber auch auf Team, was mir auch immer oft auffällt, Steffen, ist, dass die viele immer gar nicht so darauf achten, wo sie auch aufziehen, jetzt unabhängig von ihrer Flugkurve oder von irgendwelchen Gefahrenzonen oder No-Go-Bereiche oder Go-Bereiche etc. Du hast ja leider manchmal auch auf Plätzen T-Boxen, die nicht eben sind.
Ja, die nicht eben sind und die auch übrigens auch in falsche Richtungen gemäht sind.
Ja, erstmal das und auch die Abschlagsmarkierungen sind auch oftmals in eine falsche Richtung gesteckt. Da hat der Greenkeeper wieder schlechte Laune und aber du hast Unebenheiten, also sprich, du hast teilweise sogar eine leichte Hanglage. So wenn, ich sehe es ganz oft, dass die Leute dann aufziehen und dann sage ich sage, guck mal, du stehst jetzt oberhalb des Balles.
Ja.
Also der Ball ist tiefer als deine Standposition. So, jetzt ist natürlich dann mit einer Keule in der Hand, mit einem Driver natürlich die Gefahr schon wieder verhältnismäßig groß, dass du da verhältnismäßig steil an den Ball kommst.
Ja, klar.
Mit einer Schwungbahn nach links, also von außen. Und das kann dann schon auch unterstützen, eine gewisse Flugkurve.
Ja, da, natürlich. Da muss man
also auch, da sollte man auch mal ein bisschen drauf achten. Ne?
Da muss man dann auch zur Not diese Regel nutzen mit zwei Schlägerlängen maximal zurück. Dann gehst du eben anderthalb Schlägerlängen nach hinten. Aber wenn du dann einen besseren Stand hast, ist das schon mal wichtig. Ne? Also man muss nicht zwischen diesen Markierungen aufziehen. Also erstmal Resümee für die T-Box. Ne? Du tiehst den da auf, wo die Gefahr ist. Du beziehst den Wind ein und natürlich auch deine Flugbahn, die du in der Regel haust.
Ja, natürlich. Na klar. Ne? Und dann beziehst du natürlich im nächsten Moment, da kommt dann natürlich der wichtige Teil der Schlägerwahl.
Richtig, weil jetzt kommt es darauf an, wo soll das Ding landen?
Genau. Ja, also ist alles offen oder hast du Raff, hast du links Bunker, rechts Bunker?
Hast du die schmale Bahn, Wald, links, rechts, ne?
Genau. Was bei den Longhittern auch immer nicht zu unterschätzen ist, du hast jetzt meinetwegen eine Bahn, die ist verhältnismäßig, eigentlich egal ob lang oder kurz. Also was ich sagen will, Fahnenposition.
Ja.
Wenn du vielleicht schon vorher weißt, wenn du vielleicht die Pin-Positions bekommen hast, wie die Fahne steckt. Du kannst ja auch unterscheiden, ich habe eine super schwere Fahnenposition auf dem Grün.
Okay.
Oder ich habe eine mittelschwere und ich habe eine leichte Fahnenposition auf dem Grün.
Ja, genau.
Das kann ja vielleicht auch wirklich einen Einfluss haben auf deine Wahl des Schlägers, sprich auf deine taktische Entscheidung von der T-Box aus. Mhm. Weil wenn ich eine brutale Fahnenposition habe, dann muss ich auch nicht Vollgas-Offensive gehen.
Nee, da machst du
ganz... Weil ich die eh nicht anspiele.
Genau, da machst du ganz defensiv. Ne?
Ja,
also
hast du jetzt aber...
Irgendwas mit der Fairway, irgendwas mit der Grün. Ne?
Genau, weil du dann eh vielleicht mit der Grün anspielst als nächsten Schlag.
Ja, genau.
So, wenn du jetzt aber eine leichte Fahnenposition hast, dann kannst du Kette geben.
Ja.
Okay, also diese Fahnenposition auch nicht zu unterschätzen, denkt auch kaum einer drüber, glaube ich, nach.
Ja, wenn die Leute sagen, ich ziehe keinen Driver, ich lege den lieber mal mit dem Holz 3 vor, ne? Dann ist es ein ziemlich schlechter Ratgeber, weil dieses Holz 3 gut getroffen gar nicht so viel kürzer ist als jetzt so ein durchschnittlicher Drive. Verstehst du? Also du kommst in dieselben Zonen, ne? Ja. Also wenn man vorlegen möchte oder wenn man sagen wir, wenn wir keinen Driver schlagen möchten, warum auch immer, ja? Ich finde das ja übrigens Quatsch, ne? Also der Driver ist ja irgendwie für mich der größte Kopf mit dem höchsten Tee. Und dann soll mir mal einer erklären, warum man mit dem Holz 3 den Ball besser treffen kann, mit einem auf einem kleinen, flachen Tee, mit einem Kopf, der halb so groß ist. Das erschließt sich mir nicht. Also wenn ich keinen Driver nehme und sage, oh, den liege ich lieber vor, dann muss ich auch einen Schläger nehmen, der dann auch wirklich die Länge zum Driver reduziert.
Richtig.
Dann haue ich eben mit dem Eisen 5 einen runter oder mit dem Hybrid 4 oder weiß der Geier was. Ne?
Richtig. Ja, ich finde ja, hast du vollkommen recht, bin ich genau deiner Meinung auch. Ich bringe meinen Schülern halt auch mal gerne so einen Sicherheitsdrive bei. Ne?
Ja, so ein Fairway-Finder.
Naja, so. Genau. So, greif doch den Driver mal so tief wie ein Fairway-Holz. So, dann hast du die Länge meinetwegen vom Fairway-Holz, hast aber diesen großen Luxus dieser größten Schlagfläche, die dir die Golftasche bietet.
Ein Riesentipp, das ist schade, das kennen ganz wenige. Du greifst den Driver ganz kurz, hast hohes Tee, die größte Schlagfläche und dann kann man sich's leichter machen.
So ist es.
Natürlich verlierst du ein paar Meter, ne? Aber das ist schon
egal.
Aber eben, darum geht es ja nicht. Wir müssen ja, ein Fairway-Finder muss irgendwie auf die Bahn. Ne?
So. Richtig, genau. Okay, also Hindernisse müssen wir vorher beachten auf der Bahn, No-Go-Bereiche, Topografie müssen wir beachten auf der Bahn, ja, wenn du wirklich ein hängendes Fairway hast.
Ja.
Rechts runter, links runter. Mhm. Fahrenposition haben wir angesprochen, Bodenverhältnisse in vielleicht der Landezone, wenn ich meine eigene Landezone auch kenne.
Ja.
Ja.
Genau.
Und was jetzt vielleicht auch eher so einen durchschnittlichen Golfspieler betrifft, das ist ja, wir wollen ja auch mit der Folge heute den Leuten auch helfen unbedingt. Ne? Das ist ja unser Plan. Ja. Wie lang ist denn überhaupt die Bahn?
Genau. Okay?
Also ich kann mir so eine Bahn auch mal in 3/3 einteilen, wenn ich jetzt keine großen Hindernisse im Weg habe. Ne? Mhm. Also ich kann ja auch meinetwegen von Gelb so eine 320-Meter-Bahn, dann machst du halt zweimal 100 und hast nur 120 oder machst 120 aus der Teebox, wenn es vielleicht auch mal nicht läuft.
Es ist ja so, jetzt mal ein kurzer Abschweifer, aber wir haben bei uns in Münster haben wir ein 130 Meter Par 3 für Damen und ist Wasser überall. Mhm. Außer der Weg dahin. Aber sonst ist Wasser da links, rechts, dahinter und so. Und dann gibt es wirklich dann welche, die machen dann zweimal 65 Meter, ne? Die machen dann eine 9 vom Tee und eine 9 nochmal rein ins Grün.
Ja, so okay.
Absolut.
So super.
Absolut okay. Und wenn sie dann Handicap 36 spielen oder Handicap 18 spielen, dann haben sie doch ja ein super Ergebnis gehabt. Es ist natürlich ein bisschen ein Problem. Das ist natürlich so eine Mem-Nummer, ne? So, was da kriegst du Sprüche. Aber wenn man ehrlich ist, absolut in Ordnung.
Mhm. Ja, natürlich.
Ja, ne?
Ja, das wirst du ja auch immer haben, wenn auch die Männer an der T-Box stehen, ne? Also, vorliegen? Also, so alt bin ich noch nicht.
Ja,
weißt du? Es ist Schwachsinn.
Ja,
dann versteht man halt auch manchmal das Spiel nicht.
So, aber gut, das ist vom Tee und diese Schlaglänge zu kennen, ist ja auch wichtig, weil, und das ist derselbe Punkt, zu dem wir dann als nächstes vielleicht gleich kommen, ist, wenn man jetzt die Länge schlägt, muss man ja auch wissen oder kann man ja auch ungefähr berechnen, wie viel habe ich denn dann für den nächsten Schlag? Und wenn ich weiß, jetzt mal für einen guten Golfspieler, der wirklich ein, weißt du, DGL-Spieler, irgendwie zweite Liga, Regionalliga, irgendwie die Jungs, die dann den schon 240, 250 Meter hauen, ne? Die müssen natürlich wissen, aus welchen Entfernungen können sie eigentlich die besten Schläge aufs Grün produzieren.
Mhm.
Okay? So, und wenn jetzt einer dabei ist und sagt, aus 100 Metern bin ich richtig gut. Und die Bahn ist 290 lang. Und der kann den 250 hauen, ja? Und dann bleiben ihm ja noch 40. So, aber aus 40 ist er viel schlechter als aus 100.
Mhm.
Ja, so. Da muss er einen Abschlag wählen, der ihn in diese Länge bringt, dass er danach noch 100 Meter ins Grün hat.
Ja, total, bin ich total bei dir.
So, und das ist die Komfortzone, ne? So heißt das Ding. Kann man übrigens auch gut üben. Ne? Nimmst du mal irgendwie mit einem Laser, stellst du dich auf die Wiese und haust da mal 10 Bälle runter und guckst mal, aus welcher Entfernung kriegst du eigentlich die Bälle am dichtesten an dein Ziel. Ne? Und dann findet man das schnell heraus.
Ja, aber was du auch sagst, bin ich total bei dir. Ich muss aber auch erst mal wissen, was sind denn überhaupt meine guten Schläge?
Ja, klar.
Das ist doch wirklich. Also ich, das ist ja gut, wieder ein anderes Thema, dass die Leute wieder falsch trainieren etc. Aber die müssen auch mal alle anfangen mit einer Rundenanalyse, ne? Also muss halt mal professionell durchgeführt werden, damit ich wirklich mal meine Stärken und Schwächen auch mal kennenlerne. Und du hast gerade gesagt, natürlich in die Bereiche reinspielen, wo ich meinetwegen die Stärke habe. Ich mache lieber den 100-Meter-Schlag als jetzt einen 60-Meter-Schlag. Das kannst du aber auf alle beziehen. Warum?
Ja.
Weil was mir auffällt, ist, dass viele auf dem Platz lediglich das Ziel haben, wenn es nicht um einen Schlag aufs Grün geht, den Ball so weit wie möglich nach vorne zu preschen. Okay? So, und meinetwegen bist du jetzt am Par 4, hast einen Schlag ins Grün von 160 Metern. So, wie oft ist ein durchschnittlicher Golfspieler in der Lage, aus 160 Metern das Grün zu treffen? Die Chance ist eher gering. Richtig?
Ja.
Dann preschen die den nach vorne. Und dann haben sie so einen 20, 30 Meter Pitch, meinetwegen auf dem Bunker, kurz gesteckte fahren. Und dann frage ich die Leute mal, was macht ihr lieber? Macht ihr lieber einen 60-Meter-Pitch, 70-Meter-Pitch oder so 20, 25?
Ja, ja, genau.
Und da tun sich ja viele mit schwer.
Ja, ist ja auch schwer.
Ist ja auch schwer, weil du kannst keine volle Bewegung machen, du musst auch differenzieren, du musst also wie gesagt, den Umfang verkleinern, die Schlägerkopfgeschwindigkeit darf nicht so groß sein. Das ist koordinativ anspruchsvoll.
Total.
Ich sage, dann plant doch schon, wenn ihr selber der Meinung seid, die Chance ist eher gering, aus dieser Distanz aufs Grün zu kommen, dann prescht den doch nicht so weit nach vorne, sondern spielt dann, wie du richtig selber auch gesagt hast, Steffen, deine Lieblingsdistanz an.
Ja.
Ja, also denkt weiterdenken ist ja schon mal ein Schritt.
Es ist aber, und das muss man ganz, ganz ehrlich sagen, es ist auch schwierig, wenn da steht, du hast noch 170 und du kannst eigentlich 170, aber da sind lauter Bunker und Bunker kannst du nicht so gut, ne? Dann ist es eben für die Leute schwierig, aus 170 nur 70 zu schlagen, damit der nächste dann aus 100 kommt. Verstehst du? Das ist auch so ein bisschen so, das will man nicht. Das wollen viele nicht, verstehst du?
Ja, aber was, Steffen, was will ich? Will ich einen niedrigen Score? Oder spiele ich gegen mein eigenes Ego?
Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, mich interessiert nur die Zahl, die da am Ende steht. Das ist schon klar. Aber ich finde viele, und das habe ich in letzter Zeit auch immer mehr festgestellt. Letztens war ich mit einer Dame auf dem Platz, die toppt, wir haben ein langes Paar drei, ja, und da haut sie einen Dreiber, den toppt sie, aber den toppt sie aufs Grün, ne? Mhm. Und, ich weiß nicht was, sie hat Handicaps 47 oder sowas, ja, noch relativ hoch, und macht dann zwei Putts, spielt ein Paar, ne?
Super.
Da habe ich mich total für sie gefreut. Ich sage, super gut. Das hat die gar nicht interessiert. Die hat überhaupt nicht interessiert, dass er ein Paar gespielt hat, sondern die hat nur gemeckert, warum der Drive nicht geflogen ist. Und da habe ich so den Eindruck, für viele geht es darum, Hauptsache der fliegt.
Schön spielen.
Hauptsache schön spielen. Ja, schön Spielerei, genau. Also, Also
ich finde, man darf immer nicht vergessen, also wichtig ist die Risiko-Nutzen-Abwägung. Also wie bin ich in der Lage, diesen Schlag auszuführen? Schaffe ich das erst, wenn ich diese 170 Meter Nummer, wenn ich, egal welche Spielsituation, wenn ich selber der Meinung bin, ich bin in der Lage, von 10 Versuchen 7 Mal diesen Schlag auszuführen und zu lösen und zu erreichen,
okay?
Dann spiele ich den Schlag.
Genau.
Wenn ich aber schon so denke, so ich bin nur bei 30-40%,
no go. Nein, machst du nicht.
Machst du nicht.
Und das Gleiche geht eben, das ist ja auch dasselbe Thema mit Vorlegen an ein paar Fünflöchern oder bei Wasserhindernissen, wie auch immer. Und jetzt hast du aber deinen Abschlag ins Gemüse gehauen, ne? Mhm. Liegst du irgendwo im Salat oder im Wald irgendwo. Mhm. Du musst ein Recovery spielen, musst dich irgendwie retten, ne? Mhm. Ja, da muss man dann auch ein bisschen überlegen. Wo muss der landen? Wo spielt den raus? Also die meisten oder viele Spieler, ja? Mhm. Die gucken ja immer, erstmal, wo ist denn die Fahne? Egal, wie schlecht der Ball liegt. Und das übrigens, dieses ständige Suchen nach der Fahne und Attackieren der Fahne und immer auf die Fahne, bam, 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 bringt sie in immer größere Schwierigkeiten. Der Recovery muss aus dem Wald irgendwie, oder der Retter, der muss da flach rausgechippt werden, mit der Bahn, und wenn es im rechten Winkel ist und wenn es sogar ein Stück wieder rückwärts ist.
Ja, natürlich,
aber,
na klar.
So, aber dann bist du auf der Bahn und dann geht's weiter.
Was aber oft der Fall ist bei Recovery, was mir auffällt, ist, dass nach dem Recovery du wieder einen Recovery hast. Und zwar nicht an der gleichen Ort und Stelle, sondern im Wald dann auf der anderen Seite der Bahn.
Ja, genau. Ja, ja.
Weil dann du diesen Recovery so rausprügelst, dass der viel zu weit geht und ihn quasi dich in die nächste Schwierigkeit bringt.
Ja, ja. Es wird auch zu wenig geübt. Zum Beispiel mal, wenn du mit dem Eisen 6 da rauschippst aus dem Wald, dass er nicht zu hoch geht, ne?
Ja.
Dann, viele sagen ja dann, ja, ich muss ja nur 50 Meter raus. Das mache ich dann mit dem Wedge. Dann sage ich, naja, aber guck mal, der geht doch hoch. Der fliegt ja da in die Bäume oben rein. Ach so, ja, was denn dann? Ja, dann Eisen 7, 6, 5, 4, keine Ahnung. So, den müssen sie jetzt erstmal lernen, 50 Meter zu schlagen.
Richtig.
Alles so Dinge, die man üben muss, die zu wenig trainiert werden. Ne? Und wenn du sowas mit Mannschaftstraining mal machst, na, wozu brauche ich denn den Schlag? Haben wir letzte Woche gemacht, mit dem Eisen 6 muss der Ball am 50-Meter-Schild liegen bleiben, ne? Mhm. Wozu brauche ich denn das, sagen sie. Mhm. Ich sage ja genau dafür, für dieses Waldding.
Mhm. Ja, genau, für das Waldding. Meistens sagen sie dann, ja, da kann ich auch einen neuen nehmen. Ich sage, kannst du nicht, wenn der Baum davor ist.
Ja, also
ja, kommt, sagen sie.
Ja, ein Ball fliegt nicht durch Holz, fertig.
Also diese Wichtigkeit, auch diese Schläge in der Situation wirklich auch gut intensiv zu planen, auch dieses Thema Vorlegen wird mir oft zu sehr so Larifari ausgeführt. Na, ich leg den einfach mal vor, ist ja nicht wichtig.
Ja, das, Schlag.
Genau. Na, dann war es dann doch ein falscher Schläger, du bringst den in die Bredouille oder triffst einen Fairway-Bunker.
Ja.
Den du vielleicht mit einem anderen Schläger nicht getroffen hast.
So, vielleicht einfach mal ein bisschen gucken in Zukunft und vielleicht hören die Leute gut zu und merken, dass wenn ich sowieso einen dritten Schlag brauche, dann spiele ich doch den dritten aus meiner Lieblingsdistanz und nicht aus einer Distanz, die ich nicht so gut beherrsche.
Ja.
Und wenn du dann ins Grün schlägst, ich habe mal eine Klinik mit Colin Montgomery erlebt, ne? Mhm. Da hat ihn einer gefragt, Monty, was ist der beste Tipp, den du einem Golfspieler geben kannst? Und da hat er gesagt, nehmen Sie immer ausreichend Schläger.
Always take enough club.
Always take enough club, hat er gesagt. Mhm. Und dann geht es nämlich darum, dass Sie Ihre Uhr haben oder Ihren Laser und dann lasern Sie auf die Fahne. Ne? Mhm. Wichtigster, bester Ratschlag ist, immer in die Grünmitte schießen.
Mhm.
Einfach mal die Fahnen ignorieren.
Mhm.
Und einfach in die Grünmitte rein. Diese Kurve links, rechts oder diese Abweichung kommt ja sowieso ungewollt irgendwo hin. Ne?
Ja.
Und das ist besser. Und das nächste übrigens, ne, für den Schlag ins Grün.
Mhm.
Wenn man dann schon so eine Uhr hat oder eine App oder einen Laser oder so, dann soll man doch ruhig mal messen, wie weit ist denn das eigentlich, oder gucken auf diese Uhr, ne? Wie weit ist denn das bis zum Ende des Grüns?
Ja, das finde ich auch großartig. Hintere Grünkante messen.
Hintere Grünkante messen und dann stehen sie nämlich irgendwie bei 70 Meter und gucken irgendwie auf die Uhr und dann steht dann hinten 110. So, und jetzt sagen wir doch mal ehrlich, 95% der Schläge ins Grün sind doch zu kurz.
Ja, gut getroffene sind meistens zu kurz.
Genau. Also die hoppeln dann noch ein bisschen, aber es ist doch kaum jemand, es ist doch ganz selten, dass so ein Ding mal hinter die Fahne fliegt, oder?
Richtig, genau.
Hinter die Fahne wird übrigens kommentiert mit, nein, der ist ja jetzt zu lang. Ne? Vor die Fahne wird hingenommen und angenommen, aber hinter die Fahne ist zu lang. Gut, man muss aufpassen, wenn dahinter Wasser oder aus ist oder so.
Ja, klar, darf man das. Es gilt ja auch jetzt eher fürs lange Spiel, also und nicht irgendwie fürs kurze Spiel. Nee, Mitte Grün ist sowieso immer gut. Also spielst du immer Mitte Grün und mit langen Schlägen spielst du besser Golf, machst weniger Schläge, definitiv.
Genau. Ja, dann hast du das ganze kurze Spiel, wenn du das verfehlst natürlich. Ne? Beim Pitchen musst du gucken, womit mache ich das jetzt?
Mhm.
Wie viel darf der noch rollen, wenn er landet?
Mhm.
Ne?
Mhm.
Beim Chippen musst du gucken, wo muss er landen?
Mhm.
Damit du dann sehen kannst, wie viel er noch rollt. Ne? Und wenn er am Bunker geht, ganz ehrlich, ne?
Mhm.
Dann musst du den aus dem Bunker einfach rauskriegen.
Ja, klar. Ja.
Und einfach aufs Grün, oder? Egal, wo der ist. Hauptsache raus.
Natürlich,
oder?
Ja. Also ich finde, man kann sich ja auch selber das taktisch, sein eigenes individuelles taktisches Repertoire kann man sich ja durch Training auf der Range auch erweitern, vergrößern.
Ja, klar.
Nicht? Also wenn du sagst, okay, was habe ich jetzt für eine Spielsituation? Ich muss den Herb jetzt einen 40 Meter Pitch. Okay, muss ich den hochspielen? Kann ich ihn flach spielen? Kann ich ein Medium spielen? Ja, kann ich einen Pitch and Run machen? Wie hart ist das Grün? Ja, so, das sind alles Dinge. Wenn ich natürlich in meinem Repertoire immer nur das hohe Ding kennengelernt habe oder schwierig die Länge dosieren kann bei einem Pitch and Run, dann muss ich das üben. Aber es hilft mir dann, variabler halt zu werden. Du hast halt mehr Handlungsalternativen.
Ja, klar. Ja.
So, und was ich auch immer, man darf immer nicht vergessen, Taktik auch was die gewisse Tagesform auch betrifft. Also,
ja.
Weißt du, wie habe ich bisher heute gespielt? Wie bin ich drauf? Ne? Sehr wichtig. Also
ja, klar.
Bin ich in der Lage, jetzt den Schlag auszuführen, wie war es denn bisher? So. Oder spiele ich einfach mal ein bisschen defensiver oder offensiver? Wenn es offensiver, wenn es gut läuft, na, Feuer frei, Zündung.
Ja, klar.
Gibt es keinen Grund. Weißt
ja,
du?
Ja, klar. Ja.
Ja? Ja, oder auch im Bunker, wie du gesagt hast. Bunker war das Letzte, was du eben gesagt hast. Taktik. Ich finde ja, einer der meistgemachten Fehler im Bunker ist ja, nennen wir es mal im Damen- als auch im Herren-Seniorenbereich, dass immer wieder viel zu sehr aufs Sandwedge gegriffen wird. Also das, ich sehe es kaum mal, dass jemand sagt, ich nehme mal ein Pitching Wedge aus dem Bunker, ich nehme mal ein Gap Wedge aus dem Bunker, vielleicht schon eher, aber so ein Pitching Wedge, der auch Bounce hat, auf so eine 15 Meter Fahne. Ja, gute Bunkerschläge sind doch meistens gute, nicht getoppte Dünne oder so, ja. Aber gute Bunkerschläge sind doch wirklich meistens zu kurz. Und da kommst du als Dame, was überhaupt nicht schlimm ist, da kommst du halt in 18 Meter Bunkerschlag mit einem Sandwedge, wenn du vorher einen Boden triffst, kommst du nicht hin.
Nee, nee.
Und warum die Leute dann immer nicht mal ein Pitching-Wedge nehmen, oder ich habe auch schon mal ein Eisen 9 genommen für so einen 30, 20 Meter Bunkerschlag. Weißt du? So, dann liegst du vielleicht noch an der Bergauflage, ne? Also das ist dann wieder auch Taktik in dem Moment, okay, durch Bergauf kriege ich wieder mehr Loft auf den Schläger, nimm dann lieber nicht das Sandwedge, sondern nimm das Pitching-Wedge oder vielleicht statt P sogar die 9, ne? Weil du natürlich den Schläger adloftest, du gibst ihm also mehr Neigungswinkel im Treffmoment, ne? Das muss man auch alles beachten.
Naja, und dann ja. hat mal einer gesagt, wenn du einen 10 Meter Sandschlag spielst, ja, dann brauchst du die Energie vom 30 Meter Rasenschlag. Weißt, das hat irgendjemand, ich weiß es nicht, aber ich...
Naja, du brauchst die Intensität, ja, natürlich. Du, ja, genau. Also für einen 10 Meter Bunkerschlag brauchst du die gleiche Intensität wie für einen 30 Meter Pitch ohne Sand.
Und jetzt hast du aber, sagen wir mal, einen 25 Meter Bunkerschlag. Mhm. Oder so einen 30 Meter Bunkerschlag, ne? Riesengrün vorne ganz hinten. Da musst du ja eigentlich fast 90 Meter Schlag produzieren, wenn du es dreifache brauchst. Da kommt aber keiner hin, 90 Meter mit dem Sandeisen. Und da hast du natürlich recht, da muss man da manchmal auch zum anderen Schläger greifen, wenn es die Kante vorne hergibt,
ja,
um in der Höhe darüber zu kommen.
Ja, bin ich total bei dir. Aber viele denken, dass der mit dem P viel, viel flacher fliegt.
Ja, das stimmt ja auch nicht.
Das ist ja gar nicht der Fall. Also auch im Bunker ein bisschen variabler werden.
Sag mal, wenn man jetzt frisch beim Golfen dabei ist, ja? Und man hat Handicap 54. Was muss man denn eigentlich können, um diese 54 zu spielen? Schlag taktisch. Oder wie teilt man sich seine Bahn auf? Also.
Ja, also als 54er kannst du halt immer drei Schläge mehr machen als Paar. Ich finde, vier Schläge mehr als Paar am Anfang mit 54 ist jetzt auch nicht schlimm. Ja,
überhaupt nicht.
Kein Strich.
Aber du musst ja jetzt nicht, wenn du 54 hast, am Paar 3 den Abschlag aufs Grün setzen. Das ist ja Quatsch.
Nein,
versucht übrigens jede Spielstärke versucht am Paar 3 den Abschlag aufs Grün zu machen. Stimmt?
Ja.
Egal, was ihr für ein Handicap habt. Der Paar 3, der muss rauf. Also, du kannst ja mit Handicap 54 auch erst den dritten aufs Grün hauen am Paar 3. Und dann kannst du sogar noch einen 3-Putt machen.
Dann hast du
zumindest mal dein Handicap gespielt. Klar, natürlich willst du besser werden, ist ja logisch. Darum kannst du ja versuchen, einen Zweipart zu machen. Oder natürlich mit einem zweiten raufzugehen. Oder du machst wirklich einen tollen Abschlag und dann liegt er eben drauf.
Richtig.
Und dann kannst du dir noch einen Fünfpart leisten und dann hast du immer noch deine drei übergespielt. Ne?
Ja, also ich finde immer so mehrere Eisenschläge. Es kommt darauf an, wie was für Voraussetzungen der Spieler, die Spielerin mitbringt mit Handicap 54. Einfach mal den Weg bis zum Beginn des Grüns in meinetwegen drei Drittel einteilen, weißt du? Das nimmt einem erstmal auch den Stress. Ne?
Und auch ist es, auch wenn es vielleicht Psychologie ist, ja, oder mentales Training, man sollte auch mehr mit den Schlägern spielen, mit denen man wirklich gerne spielt.
Natürlich.
Weißt du? Na klar. Beim Drei-Schläger-Turnier, ne? Da überlegen sie ja wirklich, was nehme ich denn mit? Aber dann spielen die ganz tolle Ergebnisse.
Ja, klar.
Und da wählen sie sich die Dinger auch aus, mit denen sie gut spielen können. Also wenn jetzt jemand ein Eisen 4 nicht schlagen kann, würde der niemals zum Drei-Schläger-Turnier sein Eisen 4 mitnehmen. Ne? Also
ja,
nicht also so doof.
Super Training, drei Schläger auf den Platz gehen. Ne?
Wenn Handicap 18 Spieler Bogey-Golf, ne, ist ja so eine magische Zahl, ne? 90 Schläge auf dem Paar 72 Platz, ne? Da musst du auch nicht mit dem ersten Schlag auf dem Grün sein, am Paar 3 oder mit dem zweiten am Paar 4.
Nein, ne? Was sind denn die Schlüsselschläge bei Handicap 18?
Ne?
Die Schlüsselschläge. Der zweite am Paar 3, der dritte am Paar 4, der vierte am Paar 5.
Genau so ist es. Genau.
Das ist übrigens eins der geilsten Handicaps. Am Paar kratzen, sicheres Bogey mitnehmen.
Ja, genau.
Stressfrei.
Finde ich auch.
Für viele.
Ja, genau.
Ja. Ja, und Single-Handicapper, ja, Risikonutzenabwägung machen. Ich meine, die kennen ihr Spiel auch sehr, sehr gut, aber viele, viele Einflussfaktoren einfach auch mal mit ins Spiel nehmen und anfangen unbedingt, was ich auch gesagt habe, Rundenanalysen zu machen, damit man auch taktische, bessere Entscheidungsprozesse durchführen kann. Ja. Genau. Und vor allen Dingen auch mal vielleicht abschließend dazu, Steffen, wie kann ich auch mal Taktik trainieren?
Ja, also, genau.
Weißt du,
schöne Spiele, ne?
Ja, genau. Es gibt so schöne, viele, viele Sachen. Weißt du, die Leute gehen spielen, ganz toll, die gehen spielen. Sollen sie ja auch. Aber du kannst doch teilweise, wenn du dreimal die Woche Golf spielst, dann kannst du doch von den dreimal 18 Loch, kannst du doch einmal 9 Loch pro Woche dir mal selber für die Runde eine Aufgabe geben.
Ja.
Weißt du? Also, ja, dass du auch mal so eine Daddelrunde produktiv gestaltest.
Mhm.
So. Zum Beispiel, heute spiele ich mal, wenn ich in der Lage überhaupt dazu bin, keinen grünen Regulation an.
Ja, genau. Ne? Also wenn du mal ein paar vier mit dem zweiten das erreichen kannst, ne?
Mhm.
Sagst du, ich will heute die Grüns nicht treffen.
Mhm.
Weil, dann kannst du nämlich toll dein Up and Down oder den Retter oder vielmehr Chippen, Pitchen oder die Annehmungsschläge üben und gucken, na, wie oft schaffe ich denn noch, das Paar zu retten.
Richtig.
Ne?
Genau.
Aber mal. Oder spielst zwei Bälle, spielst Worst Ball,
mhm.
Spielst genau. Immer einen schlechteren weiter.
Genau.
Ne, also Lieblingsspiel meiner Damenmannschaft, mhm. Sind die grauenvoll.
Mhm.
Mhm. Aber da sieht man, dass man auch, wenn ein Ball jetzt schlecht liegt, ne? Oder ja. Nicht so gut war wie der davor, ja?
Richtig.
Es sei denn, er ist voll übel, ja? Aber dass das im Ergebnis gar nicht so schlimm ist und du kommst da immer noch gut über die Runde, ne?
Ja, natürlich. Du kannst dann natürlich auch genau das Gegenteil machen. Ist auch cool. Machst Bestball. Spielst zwei Bälle und musst immer den besseren spielen.
So habe ich als Kind gespielt.
Ja,
5 Bälle, immer den besten. Und da habe ich gedacht, boah, wenn alles klappt, dann kannst du richtig Golf spielen.
Ja.
Weil immer mehrere Bälle dabei gehabt.
Ja.
Ne?
Oder spielst ja. All in your bag.
Ja, ist auch gut, genau.
Ja, da schlägst einen Ball mit einem Schläger 9 Löchern, darfst den Schläger nicht mehr benutzen.
Gibt auch ein schönes Spiel, da malst du dir mit einem Edding die Zahlen auf den Golfball rauf.
Mhm.
Kennst du das?
Kommt
naja, also du machst... Ja, genau. Also, und du malst also alle 14 Schläger, die du in der Tasche hast, da oben rauf auf den Ball, über den ganzen Ball verteilt, ja?
Mhm.
Und das, was oben liegt, den Schläger musst du jetzt nehmen.
Ja, cool.
Ne? Also machst du irgendwie den Abschlag, das ist ja klar, du beginnst die Bahn und dann steht dann da vielleicht die 7 oben. Dann spielst du den nächsten Schlag mit dem Eisen 7. Dann bist du im Vorgrün und dann liegt das Vorgrün und dann steht auf einmal Holz 3.
Ja, mega.
Ja, du musst einen kleinen Schritt mit dem Holz 3 spielen.
Mhm.
Sowas ist lustig, macht Spaß und dann sieht man mal, dass man auch ein bisschen überlegen muss und dann kriegt man ein Händchen auch. Ne?
Total. Was ich auch cool finde, ist, habe ich letztes Jahr ganz oft für mich gemacht. Ich habe eine Distanz gemessen, habe das natürlich abgeleitet, dementsprechend welchen Schläger ich in der Regel dafür benutze und muss immer einen Schläger länger wählen.
Ja,
also genau. Ich habe 120 gemessen und denke mir, okay, 120 ist jetzt mein Pitching Wedge, ich muss einen neuen nehmen.
Mhm.
Statt dem P.
Genau.
So eine geile Rhythmus-Timing-Übung.
Kannst du auch ruhig, ne? Mit zwei Schläger mehr machen. Ja, ne?
Kannst du auch, klar. Kannst du auch machen. Ja. Was auch mega ist, Steffen, ist Super Safe. Kennst du Super Safe?
Sag mal.
Alles außer Fairway ist aus.
Das ist
total geil.
Ja.
Und dann machst du 9 Loch Zählspiel.
Ja.
Das ist richtig schwer, aber dann kommst du mal richtig ins Grübeln.
Ja,
was meinst du, wie danach der Platz breit wirkt? So?
Ja, klar, da hast du Stress, weil du immer auf die Bahn musst.
Ja, natürlich.
Das mache ich das nächste Mal mit der Dame.
Ja, mach das mal. Mach mal. Super Safe ist großartig. Ja.
Ist
gut, ist auch, finde ich, ein Prognosetraining. Also wenn du wirklich schon vor dem Loch genau sagst, was du spielen willst, schreibst du vorher dann schon den Score auf, vergleichst ihn dann mit dem, was du erreicht hast, weil du dich halt auch schon vor der Runde beziehungsweise vor dem Loch mit der Situation und dem Loch auseinandersetzt. Steffen, haben wir ein bisschen über Taktik heute gesprochen?
Hervorragend.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kann man sich noch stundenlang weiter drüber unterhalten. Machen wir auch in Zukunft.
Ja, wir machen dann auch natürlich mal die ganze Nummer, die Routine vorm Schlag und die Pre-Shot-Routine, die Post-Shot-Routine.
Genau.
Und was man sonst alles machen kann. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit. Du gehst jetzt wieder ins Ausland.
Ich habe schon wieder gepackt, ja.
Ist ja unglaublich.
Ja.
Wo fährst du hin?
Es geht nach Faro, da sind wir mit den Herren-Damen-Mannschaft Trainingslager eine Woche und freue ich mich drauf, ist aber jetzt auch der letzte Trip, es reicht jetzt auch. Das waren jetzt 10 Wochen von Oktober bis jetzt. Und
ja, das ist gut. Ich gehe mit meiner Damenmannschaft.
Merkt man auch. Ihr geht nach Holland, ne?
Ja, im April gehen wir nach Bernardos.
Super.
Nach Holland, da spielen die Dutch Open. Das ist ein irres Golfresort.
Super.
Ein Weltklasseplatz und da freue ich mich auch. Und dann wünsche ich dir eine gute Zeit in Portugal. Grüß meine oder unsere alte Heimat.
Ja, mache ich.
Alles Gute, Flo.
Mach's gut, bis bald.
Ciao, ciao. Ciao.
So Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch nun weiterhin viel Spaß beim Bällesuchen und freuen uns auf euch bei der nächsten Folge von Zunker und Zunker.